Der Durchblick wird unterstützt von der Gebert-Rüff-Stiftung.
Die Schweiz schwitzt weiter. Bis am Mittwoch steigen die Temperaturen regional wieder bis auf 35 Grad. Die nächste Hitzewelle nimmt schon heute Fahrt auf. Und das freut vor allem jemand, die Keime und die Bakterien.
Durchblick. Die Wissenschaft hinter den Schlagzeilen.
Ab auf den Grill mit den marinierten Bulleflügeln und dann gerade noch geschwind die feine Marinade von den Fingern abschlecken. Währenddessen schon mal den Reissalat auf den Tisch stellen, wo im schlechtesten Fall noch die Sonne drauf scheint. Und kaum sind die Flügel knusprig gegrillt, wandern sie zurück auf den Teller, wo sie vorher vielleicht gerade noch roh im eigenen Saft gelegen sind. Beim Grillfest im Sommer lauert ganz viel Hygienefalle. Darum steigt bei der sommerlichen Hitze auch die Gefahr von Lebensmittelinfektionen. Welche Keime sind in der Schweiz die häufigsten Übeltäter? In welchen Lebensmitteln findet man sie? Und welche Regeln müssen wir beim Posten, Zubereiten, Lagern und Reinigen beachten, damit wir möglichst ohne Bauchweh durch den Sommer kommen? Mein Name ist Sina Albisetti und ich frage beim Roger Stefan an. Er ist Direktor vom Institut für Lebensmittelsicherheit und Hygiene von der Universität Zürich. Herzlich willkommen im Durchblick, Herr Stefan.
Guten Tag miteinander.
Wieso vermehren sich eigentlich Krankheitserreger im Essen bei heissen Temperaturen besonders schnell?
Die Aussage heisse Temperaturen muss man relativieren. Es geht vor allem um Temperaturen, wie wir sie jetzt auch in der Umgebung haben, nämlich Temperaturen im Bereich von etwa 25 bis vielleicht 30, 35 Grad Celsius. Speziell ist, dass beispielsweise Salmonellen normalerweise im Darmtrakt von gesunden Nutztieren vorkommen. Die fühlen sich also bei Körpertemperatur sehr wohl. Staphylococcus aureus, ein weiterer häufiger Erreger, der zu Erkrankungen führt, kommt auf der Haut und Schleimhaut von Mensch und Tier vor. Auch dort natürlich Körpertemperatur, wärmere Temperaturen, wo sich die Erreger dann auch gut vermehren.
Das heisst, die jetzigen Temperaturen haben Sie gern?
Ja, die jetzigen Temperaturen haben Sie gern, weil sie natürlich ähnlich an Körpertemperatur vom Mensch und vom Tier ankommen. Zudem gibt es einige Erreger, die den Menschen krank machen können, über Lebensmittel, die in der Umwelt vorkommen, sogenannte ubiquitäre Erreger, die sich natürlich auch genau bei diesen Temperaturen so eingerichtet haben, dass sie sich am besten vermehren können.
Ja. Und wie schnell können sich dann jetzt Keime bei über 30 oder 35 Grad tatsächlich vermehren? Also reden wir da schon über Minuten oder sind es Stunden?
Grundsätzlich geht man davon aus, dass sich Bakterien bei einer sogenannten optimalen Vermehrungstemperatur, für viele ist das im Bereich 30 bis 37 Grad Celsius, innerhalb von 20 Minuten können verdoppeln können. Es gibt aber gewisse Erreger, die sind befähigt, das bereits innerhalb von 10 Minuten zu machen. Und je nachdem, wie stark die Ausgangsbelastung war, desto schnell ist natürlich dann auch die sogenannte Minimalinfektionsdosis erreicht, wo es dann zu Erkrankungen kommt.
Okay, das heisst, der Reissalat in Body mitnehmen, ungekühlt und dann nach 3 Stunden noch essen, ist keine gute Idee.
Das ist nicht unbedingt die beste Idee, vor allem wenn der Erreger Bacillus cereus drin vorkommt, wo sich eben dann innerhalb von 20 Minuten die Menge immer wieder verdoppeln kann. Dann kann es passieren, dass innerhalb von dieser Zeit bereits die Menge erreicht ist, wo genügend Gift, Toxin im Lebensmittel produziert worden ist, dass man nachher krank kann.
Jetzt können ja entweder Lebensmittelvergiftungen oder lebensmittelbedingte Infektionen Bauchweh machen. Was ist der Unterschied?
Der Hauptunterschied zwischen den beiden Gruppen ist, dass bei Lebensmittelintoxikationserreger der Erreger bei der Vermehrung im Lebensmittel ein Gift, ein Toxin produziert. Typisches Beispiel ist Staphylococcus aureus oder ist eine gewisse Untergruppe von Bacillus cereus. Die Lebensmittelinfektionserreger hingegen, die vermehren sich in aller Regel auch im Lebensmittel, werden aber dann über das Lebensmittel aufgenommen und machen dann in uns als Mensch eine eigentliche Infektion. Also im einen Fall haben wir bereits Gift im Lebensmittel, Toxin im Lebensmittel, und im anderen Fall müssen wir den Erreger aufnehmen und der macht dann die Infektion in unserem Magen-Darm-Trakt.
Und was kommt jetzt im Sommer gerade häufiger vor?
Ja, die häufigsten Erreger im Sommer sind Campylobacter und Salmonellen. Beide haben eine typischerweise Saisonalität. Man geht davon aus, dass dann auch die Ausscheidungshäufigkeit beim Nutztier, beide kommen mit einem gesunden Nutztier, höher ist im Sommer und darum die Erreger in der Sommer, in der wärmeren Jahreszeit, auch häufiger Lebensmittel können kontaminieren.
Mhm. Sie haben jetzt gerade schon ein paar Keime erwähnt. Welche Arten gibt es da und welche liest man wo auf? Eben beispielsweise Salmonellen oder Campylobacter oder eben auch Bacillus cereus?
Campylobacter ist sicherlich in der Schweiz, aber auch weltweit häufigst Lebensmittelinfektionserreger. Also der Erreger, den ich über das Lebensmittel aufnehmen muss und der mich dann krank macht. Und der ist am häufigsten gelingt zu rohem Geflügelfleisch und zu roher Milch. Die Besonderheit von Campylobacter ist, dass er sich im Lebensmittel nicht vermehren kann. Aber weil er so eine tiefe, minimale Infektionsdosis hat, die extrem von der Menge her wirklich tief ist, langt bei dem Erreger eine Kreuzkontamination, dass die geringe Menge dann beim Mensch zu einer Infektion führen kann. Salmonellen sind Erreger, die können auch mit kontaminiertem Fleisch aufgenommen werden, werden aber häufig auch mit rohen Eiern in Verbindung gebracht, weil ein gewisser Typ von Salmonellen, nämlich Salmonella enteritidis, bereits im Ei drin kann sein. Und das ist eben speziell an dem Typ, also der ist dann nicht auf der Eischale, sondern ist bereits an dem Interface zwischen Eigelb und Eiweiß. Und wenn dann das Ei nicht richtig erhitzt wird oder ein rohes Ei für ein Tiramisu verwendet wird, dann kann das zu einer Vermehrung führen im Tiramisu und so zu einer eigentlichen Infektion.
Mhm.
Auf der anderen Seite eben kann auch Staphylococcus aureus, ist notabene der häufigste Intoxikationserreger weltweit, ein Problem darstellen. Der macht vor allem dieses Problem, wenn erhitzte Lebensmittel das Handling, vor allem vom Mensch, eben weil die Haut und die Schleimhaut vom Mensch mit dem Erreger kann besiedelt sein, rekontaminiert wird. Staphylococcus aureus hat ein Problem, sobald es andere Bakterien herum hat. Also er hat eigentlich keinen Ellenbogen, er kann sich eigentlich nicht durchsetzen, wenn andere Bakterien vorhanden sind. Wenn ich jetzt aber ein erhitztes, vorgängig erhitztes Lebensmittel mit Staphylococcus aureus kontaminiert, dann ist die Begleitflora weg und er hat im Prinzip freie Bahn. Und wenn dann die Temperatur im Bereich 25, 30 Grad Celsius sind, dann kann man sich massiv und schnell vermehren.
Das heisst, er ist eigentlich das Gegenteil von der Salmonellen und der rohen Eier, sondern der wird dann gefährlich, wenn etwas schon erhitzt war und man zum Beispiel ungewaschene Hände hat und das anlangt.
Ganz, ganz korrekt so. Der Bacillus cereus ist auch ein sogenannter Intoxikationserreger. Also der produziert, wenn er sich im Lebensmittel kann vermehren oder mindestens eine Gruppe von diesen Erregern, produziert ein Toxin, wo man wahrscheinlich in der kürzeren Vergangenheit auch mit dem Babymilchpulver jetzt immer wieder gehört haben, dem Ceruloid.
Mhm.
Das ist ein extrem hitzestabiles Toxin. Das heisst, wenn das Gift im Lebensmittel einmal produziert ist, dann kann ich das Lebensmittel nachgängig auch erhitzen und ich werde immer noch krank. Das ist die grosse Herausforderung assoziiert zu dem Erreger.
Und das kommt in dem Fall vor allem auch in pflanzlichen Lebensmitteln wie Reis oder so vor?
Genau, Bacillus cereus ist ein sogenannter ubiquitärer Erreger, das heisst, er kommt weit verbreitend normalerweise in der Umwelt vor. Und damit auch die Wahrscheinlichkeit, dass natürlich vor allem pflanzliche Lebensmittel über seine Weitverbreitung kontaminiert werden kann. Das können Gewürze sein, das kann aber beispielsweise auch Getreide oder Reis sein. Und wenn nachher der Reis erhitzt wird, dann werden die einen Teile von Bacillus cereus abgetötet. Aber Bacillus cereus hat die Fähigkeit, sogenannte Sporen über Durungsstadien zu produzieren. Und während dem Erhitzungsprozess überdauern die Sporen, aber sie überdauern eben leider nicht nur, sondern sie keimen auch aus. Das heisst, nach dem Erhitzungsprozess habe ich dann die ausgekeimten Bacillus cereus im Reis. Und wenn ich dann den Reis nicht genügend schnell abkühle oder den Reis eben bei zu warmen Temperaturen aufbewahre, dann können sich die Bacillus cereus wieder vermehren und das Gift dann im Lebensmittel produzieren.
Das ist der Grund, warum man gekochten Reis auch nicht länger als 2 Tage behalten sollte, oder?
Das ist einer der Hauptgründe. Und eben das grosse Problem, die Erkrankung wird auch häufig als Chinese Restaurant Syndrom bezeichnet. Wenn dort im Vorfeld eben Reis erhitzt wird und dann möglicherweise nicht genügend schnell abgekühlt wird, dann kann sich der Erreger vermehren. Und wenn ich dann auch beim Zubereiten den Reis nochmal erhitze, um den am Gast zu servieren, dann wird das Gift nicht mehr abgetötet. Und das ist dort die grosse Herausforderung.
Mhm. Aber was ist denn eigentlich der häufigste Fehler, der zu Infektionen führen kann?
Also der häufigste Fehler ist sicher die mangelhafte Trennung zwischen rohen Lebensmitteln und bereits zum Beispiel erhitzten Lebensmitteln, also sogenannte knusfertigen Lebensmittel. Das ist eine der grössten Herausforderungen im Zusammenhang mit Campylobacter.
Das ist unser Beispiel mit dem Bouletflügel, wo wir zuerst roh auf dem Teller haben, dann grillieren wir es. Dann, wenn es grilliert ist, nehmen wir es wieder und legen es wieder in den Saft rein, wo es eigentlich vorher roh drin gelegen ist, richtig?
Ganz genau. Das ist das Beispiel vom Bouletflügel, das ist aber auch das Beispiel vom Fond de Chinoise, wo ich zuerst rohes Fleisch habe und dann habe ich Fleischsaft, tue wohl dann das Geflügelfleisch erhitzen beim Fond de Chinoise. Wenn ich das aber nachher auf den gleichen Tellersegment bringe, wo ich Fleischsaft habe, dann langt die Kreuzkontamination, dass ich erkranke.
Mhm.
Und der zweite Aspekt ist sicherlich die mangelhafte Kühlung, die wir auch schon angesprochen haben.
Und muss man die Trennung von rohen und Gartenlebensmitteln nur bei Bulle beachten oder gilt das auch für alles Grillgut, also auch für Rind oder Bratwurst etc.?
Nein, es gilt grundsätzlich nicht nur für Bullefleisch vor dem Hintergrund von Campylobacter, sondern ganz grundsätzlich von nicht genussfertigen Lebensmitteln, also rohem Fleisch und erhitztem Fleisch, weil beispielsweise im Fleisch auch noch andere Erreger könnten vorkommen, neben Campylobacter. Mhm. Beim Rindfleisch beispielsweise die sogenannte Shiga-Toxin bildende Escherichia colis. Also auch das ein Erreger, der normalerweise beim Nutztier vorkommen kann, wo ebenfalls eine sehr tiefe minimale Infektionsdosis sind und wo dann die Kreuzkontamination bereits langt, dass man eine Infektion kann erfahren kann.
Mhm. Jetzt haben wir eben unser Reissalat-Beispiel gehabt, wo man nicht mit ungekühlt in die Body mitnehmen sollte. Eigentlich gibt es ja eine Faustregel, 2 Stunden ungekühlt zu gehen. Das funktioniert aber eben nicht mehr, wenn es so warm ist. Was ist denn die Idee, wann darf ich den Reissalat aus dem Kühlschrank nehmen, um ihn quasi auf den Tisch zu stellen?
Also ich glaube, so die Daumenregeln sind mitunter auch gefährlich, oder? Weil die Gefahr, also das Risiko, das entstehen kann, hängt natürlich davon ab, ob der Erreger grundsätzlich denn in dem Reis überhaupt vorkommen ist. Und vom zweiten Aspekt, wie viel von dem Erreger in dem Reis überhaupt vorhanden gewesen sind. Weil wenn der Erreger nicht vorgekommen ist oder wenn die Ausgangskontamination in dem Reis tief war, dann mag es durchaus ein bisschen mehr leiden. Wenn natürlich dann die Ausgangsbelastung relativ hoch war, dann mag es aufgrund von diesen 20 Minuten Verdopplungszeit halt eben deutlich weniger verliegen. Aber ich glaube, so 2 Stunden bei ungekühlten Temperaturen, das ist durchaus okay.
Okay, also auch bei 35 Grad?
Ja.
Jetzt habe ich gelesen, dass vor allem alle Lebensmittel problematisch sind, die eine hohe Wasseraktivität haben. Warum? Wieso ist das so?
Ich glaube, bei einem Lebensmittel ist es ganz wichtig zu unterscheiden zwischen dem Wassergehalt eines Lebensmittels und der Wasseraktivität des Lebensmittels. Das beste und einfachste Beispiel, das ich bringen kann, ist eine Konfitüre. Oder eine Konfitüre hat einen hohen Wassergehalt, aber eine tiefe Wasseraktivität, weil das Wasser in der Konfitüre über den Zucker gebunden ist.
Mhm.
Und damit für die Vermehrung der Bakterien nicht zur Verfügung steht. Und Bakterien brauchen verfügbares Wasser. Das heisst, alle Lebensmittel, die eine hohe Wasseraktivität haben, das heisst, wo das verfügbare Wasser hoch ist, sind in Bezug auf die Vermehrung von Bakterien dann eine grössere Herausforderung. Das heisst jetzt beispielsweise ein abgetrocknetes Salami oder abgetrocknetes Bündnerfleisch, wo wohl auch rohes Fleisch ist in beiden Situationen. Es sind rohe, genussfertige Lebensmittel. Ist die Wasseraktivität tief, weil das Wasser der Trocknung nicht zur Verfügung steht und damit die Wahrscheinlichkeit, dass sich Bakterien vermehren können, auch deutlich geringer.
Wie ist das bei einer Gurke? Die hat ja einen höheren Wassergehalt.
Da ist es so. Also pflanzliche Lebensmittel haben grundsätzlich einen höheren Wassergehalt. Da steht viel freies verfügbares Wasser zur Verfügung. Und ergo können sich Bakterien in solchen Produkten auch relativ einfach und gut vermehren.
Mhm. Bei welchen Lebensmitteln ist da konkret auch Vorsicht geboten, eben dann hinsichtlich Vermehrung von Keimen?
Als konkrete Beispiel, wo vielleicht auch die meisten kennen, wäre das Tiramisu. Ist ein Herdöpfelsalat, wo dann beispielsweise immer einen Herdöpfel erhitzt und nachher schält. Auch die Möglichkeit besteht, dass beim Schälprozess über das Handling des Herdöpfels es zu einer Rekontamination mit Staphylococcus kann kommen, eben über die Fähigkeit, dass der Erreger auf der Haut und Schleimhaut des Menschen ist. Und dann führt er in so einem Produkt zusammen dann in der Regel noch mit der Mayonnaise und der Soße zu einer ganz massiven und schnellen Vermehrung.
Mhm. Jetzt die Frage, die immer so ein bisschen ist, kann ich ein Lebensmittel ansehen oder kann ich es schmücken, wenn es schon mit einem gefährlichen Keim belastet ist?
Nein, definitiv nicht. Man kann die gefährlichen, problematischen Keime weder sehen, noch schmecken, noch sonst erkennen. Das geht höchstens im Labor über einen bakteriologischen Nachweis.
Das heisst, man kann sich da nicht auf irgendwelche Regeln oder Bauchgefühl oder Geschmackstests verlassen, sondern...
Nein, weil wenn Sie Richtung Geschmackstest gehen, dann gehen Sie möglicherweise Richtung Verderb von einem Lebensmittel. Aber krankmachende Erreger, die sind eben auch außerhalb vom Verderb ein Problem. Und die kann man definitiv weder sehen, noch schmecken, noch riechen. Das geht definitiv nicht.
Mhm. Was sind denn für Sie jetzt gerade im Sommer so die goldigen Hygieneregeln, die man beachten muss? Vielleicht tun wir sie aufsplitten in Einkaufen, zubereiten, aufbewahren und reinigen. Also würden wir starten mit dem Einkaufen?
Ja, ich glaube, beim Einkaufen geht es einfach darum, dass wenn ich im Laden gekühlte Produkte einkaufe, dass die auch innerhalb von einer vernünftigen Zeit nach dem Einkauf wieder weitergekühlt werden. Und innerhalb von einer vernünftigen Zeit, das sind vielleicht eine Stunde, anderthalb Stunden, wo auch einige Produkte problemlos ungekühlt können, aufbewahrt werden. Anschliessend müssen sie aber dann wieder gefüllt werden.
Bei der Zubereitung haben wir es schon ein bisschen angeschnitten. Das ist eben sicher das rohe Trennen vom Gekochten.
Absolut, ja. Dort ist es wirklich wichtig, dass man das rohe vom Gekochten trennt. Vor allem wegen diesen Erreger, die eine tiefe, minimale Infektionsdosis haben, die sich eben dann im Lebensmittel nicht zusätzlich vermehren müssen, dass sie zu einer Erkrankung führen
können. Die Aufbewahrung wäre so ein bisschen unser Reissalat?
Bei der Aufbewahrung geht es darum, dass wenn man ein Lebensmittel erhitzt hat, dass man das möglichst schnell kühlt. Also man sollte erhitzte Lebensmittel nicht bei Zimmertemperatur stehen lassen, damit sie sich abkühlen können und erst dann in den Kühlschrank gehen. Weil bei dieser Abkühlphase auch die Vermehrungstemperatur der Bakterien durchlaufen wird, wo sich die Bakterien möglicherweise wieder vermehren können. Und der zweite Aspekt ist eben, Lebensmittel sonst kühlen. Das verhindert bei den meisten Erregern, dass sie sich vermehren können. Man muss aber dazu sagen, dass es auch Erreger gibt, die befähigt sind, sich sogar im Kühlschrank zu vermehren. Ich denke da an Listeria monocytogenes, wo wenn ein Lebensmittel kreuzkontaminiert wird, dann auch die Möglichkeit besteht, dass sich der Erreger sogar bei Kühltemperaturen auf eine Menge vermehren kann, die noch krank machen kann.
Wo findet man den?
Das ist auch ein Erreger, der sogenannt ubiquitär vorkommt. Also das könnte jetzt beispielsweise ein erhitztes Fleischerzeugnis sein. Listeria sind aber auch bekannt im Zusammenhang mit Weichkäse. Weichkäse hat im Unterschied zu Hartkäse ebenfalls eine hohe Wasseraktivität. Also dort besteht die Möglichkeit, dass wenn das Lebensmittel nicht adäquat gekühlt wird, dass sich der Erreger vermehren kann.
Mhm. Und dann haben wir am Schluss noch die Reinigung.
Genau, bei der Reinigung geht es darum, dass man möglichst auch da Sachen voneinander trennt. Also das heisst, wenn ich jetzt das Abtrocknungstüchli nehme, wäre es eigentlich am besten, wenn ich dort einmal ein Tüchli nehme und nicht ein Abtrocknungstüchli, wo wenn beispielsweise ein Schneidbrett nicht richtig gewaschen ist, dass ich schlussendlich den Erreger dann auf dem Abtrocknungstüchli habe, wo er sich kann heben Und wenn ich dann meine Hände an dem Abtrechnungstürchen wieder abtrechne, dann kann ich mir meine Hände wieder kontaminieren. Oder wenn ich denke an Reinigungsutensilien, wie also Abwäschbürsten oder Abwäschschwämme, dann geht es natürlich auch dort darum, dass die Erreger dann auf die Abwäschutensilien können übertragen werden. Auch dort geht es darum, dass man periodisch beispielsweise Abwäschbürsten in eine Abwäschmaschine rein tut, wo dann bei 60 Grad Celsius erhitzt wird und damit die Erreger abgetötet werden. Oder dass man bei so Schwämmen oder Lappen, die man verwendet, um das Geschirr abwäschen, dass man die auch periodisch entweder in die Abwäschmaschine tut oder dann halt in einer Wäschmaschine wäscht oder dann periodisch austauscht.
Wie oft müsste man die austauschen oder waschen?
Ich glaube, das hängt schon auch sehr stark davon ab, wie stark die Schwämme beispielsweise verschmutzt sind. Das sieht man ja rein optisch. Aber sonst würde ich empfehlen, dass man beispielsweise Abwäschbürstchen etwa alle zwei Wochen einmal in die Abwäschmaschine rein tut. Oder einen Abwäschschwamm, wenn man sieht, da hat es noch Lebensmittelreste, die dran hängen bleiben, alle zwei, drei Wochen ebenfalls austauscht.
Okay. Und das spielt dann keine Rolle, ob man den Schwamm austauscht oder ob man ihn wäscht?
Waschen bei Temperaturen über 60 Grad Celsius, das reicht dann eigentlich, um die problematischen Bakterien abzutöten.
Reden wir zum Schluss nur noch ganz kurz darüber, was passiert, wenn man eben all die Hygieneregeln nicht beachtet. Welche Beschwerden können da entstehen und wie lange kann man es selber behandeln und wann muss man zum Arzt?
Ja, die Beschwerden sind sehr stark abhängig halt vom Erreger selber. Aber wenn ich jetzt an Salmonellen denke, dann führen Salmonellen in aller Regel zu einer Durchfallserkrankung, häufig gekoppelt mit Fieber. Die Symptome sind in aller Regel nach einem, zwei Tagen klingen die wieder ab. Durch den starken Durchfall, der ausgelöst werden kann, kann natürlich auch einen massiven Wasserverlust haben. Dort ist einfach wichtig, dass man dann den Wasserverlust kompensiert. Es gibt aber Erreger, die führen zu deutlich grösseren Problemen. Campylobacter kann neben einer Durchfallserkrankung in seltenen Fällen auch zu einer Komplikation, dem sogenannten Guillain-Barré-Syndrom, führen, wo dazu führt, dass man massive Lähmungserscheinungen hat.
Ui.
Die Schigatoxin bildenden Colis, die können zu einem Nierenversagen führen und durch das Nierenversagen dann auch zum Tod. Also das ist sehr abhängig vom Erreger und dann auch die Symptome, die ausgelöst werden können.
Ich habe immer gedacht, Salmonellen sind das Schlimmste, aber dann hat man noch Glück, wenn man Salmonellen verwünscht.
Genau, es gibt also definitiv noch andere, die ich viel lieber nicht möchte, als jetzt, wenn ich muss wählen, nur eine Salmonelleninfektion. Es ist alles nicht lustig, aber eben, es gibt von den Konsequenzen her Erreger, die deutlich problematischer sind als nur eine Salmonelleninfektion.
Danke Ihnen vielmal für den Einblick und das Gespräch, Herr Stefan.
Bitte, sehr gern geschehen.
Noch mehr Infos zu Keim und Hygiene gibt es auf der Seite vom Bundesamt für Lebensmittelsicherheit und Veterinärwesen. Ich verlinke euch den Beitrag in den Shownotes. Mein Name ist Sinal Visetti. Wenn euch die Folge gefallen hat, dann abonniert uns und lasst uns 5 Sterne da. Ich sage danke fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.
Durchblick. Die Wissenschaft hinter den Schlagzeilen.